folge deinem himmlischen Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag bei uns im Berufungs-Online-Kongress. Ja, und wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, dass wir wieder mit Michael Leister sprechen dürfen. Lieber Michael, du bist Erfolgscoach und hilfst ja der anderen wirklich auch in ihre Kraft zu kommen mit ihrer eigenen Berufung. Hast einige Bücher geschrieben, die sehr erfolgreich wurden. Und ja, es ist jetzt 1,5 Jahre her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Und ja, bin gespannt, was sich bei dir alles getan hat. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne wieder. Also wir haben uns wirklich sehr gefreut, als wir da wieder also unsere Liste geschrieben haben, wie wir so einladen wollen, bist du einfach aufgepoppt und wir haben uns gedacht, ja, also super schön, dich nach der Zeit wieder zu sehen. Wie ging es dir in den letzten 1,5 Jahren? Ich meine, es war eine sehr turbulente Zeit für uns alle. Wir durften alle sehr viel lernen. Was hat sich bei dir getan und weiterentwickelt?
Also ganz einfach gesagt, unglaublich viel. Das waren die letzten 1,5 Jahre, fühlen sich eher an wie 3 oder 4 Jahre. Mhm. Gesundheitlich habe ich leider ziemlich gelitten. Ich bin leider zwischenzeitlich erkrankt und musste dann auch ein paar Ruhepausen mir gönnen. Mhm. Aber das hat mich nicht aufgehalten, meiner Berufung eben zu folgen, weiterhin Projekte zu machen, die Geschäfte laufen zu lassen. Ich habe 2 sehr erfolgreiche Bücher veröffentlichen können, habe unter anderem letztes Jahr im Mai war es dann, glaube ich, im ZS-Verlag in München das Buch endlich selbstbewusst, eine Neuauflage veröffentlicht. Das hat glücklicherweise sehr, sehr gut funktioniert. Und dann kam dann Weihnachten direkt noch das Buch Seelenbalsam hinterher. Das war ein Projekt, das war für viel später geplant. Aber das wollte ich unbedingt vorziehen, weil ich es erstens selber gebraucht habe nach dieser schweren Zeit. Und weil ich dachte, die Zeiten sind so verrückt, da können die Leute das einfach gebrauchen. So ein bisschen Balsam für die Seele. Ja, und wie man jetzt sehen kann, an den aktuellen verrückten Zeiten ist es noch viel besser, dass es da ist. Und ich habe, glaube ich, in den letzten 6 Monaten habe ich faktisch mehr gecoacht als in den 2 Jahren zuvor. Also das ist wirklich unglaublich, wie groß da der Bedarf inzwischen ist, wie viel das gewachsen ist. Ich freue mich natürlich riesig darüber, auch wenn ich mir immer meine Auszeiten nehmen muss, damit es nicht über den Kopf hinaus weg. Aber ist wunderbar. Also ich bin überglücklich damit. Ich hätte mir nie erträumt, dass es mal so werden würde. Es ist einfach toll.
Du hast dir, einige kennen dich ja noch nicht, vielleicht nochmal kurz auch, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ich meine, es liegt ja alles irgendwie schon in der Vergangenheit, gell, wenn man immer so schaut, was sich immer so alles getan hat, aber war ja auch nicht immer so, wie es heute bei dir ist. Vielleicht nur kurz für die, die dich noch nicht kennen. Was war dein Berufungsweg?
Also in der absoluten Kurzform, ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung es gehen sollte. Mhm. Ich war so ein bisschen zwischen Studium und Umherjobben und Taxifahren und bin dann damals Vater geworden. Und mein Sohn ist leider verstorben und das hat mich komplett aus dem Leben herausgerissen. Mhm. Und daraufhin habe ich dann Depressionen bekommen und Angststörungen und mich gefragt, wie soll es überhaupt weitergehen? Was mache ich aus meinem Leben? Und als ich dann später das Gefühl hatte, nichts mehr verlieren zu können, habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, viel Glück gehabt, viel Geld verdient und gemerkt, das macht mich auch nicht glücklich. Und nebenher habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, weil ich habe kein Buch gefunden, das mir helfen konnte oder so meine Sprache gesprochen hat, so ein bisschen lockerer und offener. Die waren alle sehr klinisch, sehr psychisch. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt mal ein Buch, das so ist wie ein Buch, das ich mir gewünscht hätte, einfach von Mensch zu Mensch, von Freund zu Freund. Und das ist dann unfreiwillig sehr, sehr gut angekommen. Und dann haben die Schwerpunkte sich verschoben. Dann wurde ich als Autor immer erfolgreicher, wollte immer weniger Zeit in mein Unternehmen investieren, habe dann die Brücke zwischen beidem geschlagen. Und inzwischen bin ich in Vollzeit Buchautor und Coach. Das ist dann 2017 dazugekommen. Und ja, ich liebe es. Ich glaube, ich würde, solange ich das weitermachen kann und darf, würde ich bis zum letzten Tag nichts anderes machen wollen.
Das ist sehr, sehr schön.
Das hört sich gut an. Ja.
Und wie du das so beschreibst, das ist das, was wir jetzt, glaube ich, in letzter Zeit auch immer mehr merken. Man kann vieles gar nicht so planen. Gell? Also das kommt einfach, also wie jetzt bei dir, du schreibst dieses Buch, denkst dir gar nicht viel und plötzlich bist du in deiner Berufung drinnen.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich glaube einfach, dass nichts aus Zufall geschieht. Ich glaube, dass alles seinen Sinn hat. Aber nur, dass wir diesen Sinn am Anfang nicht sehen können, heißt das ja nicht, dass er nicht da ist. Mhm. Und ich glaube auch daran, dass wir nur durch die wirklich harten Rückschläge erfahren, was wir wirklich wollen. Weil wir bauen uns unsere Schubladen und unser Hamsterrad selbst. Wir wachsen da so gewissermaßen rein. Und manchmal braucht es einfach etwas richtig Schwerwiegendes, um uns da rauszuhauen und uns erkennen zu lassen, dass wir irgendwie etwas anders machen wollen. Mhm. Ja, und so entwickelt sich das manchmal, ohne dass wir es klar sehen, was da gerade passiert. Manchmal finden wir uns einfach da drin wieder. Und das ist das Schöne daran. Man geht einfach mit dem Abenteuer.
Absolut. Es ist immer notwendig, dass immer so eine Krise kommen muss. Ich meine, das klingt immer so krass, weil ich denke mir immer so, es macht doch auch irgendwie, es hat doch irgendwie so einen negativen Einfluss, das Ganze, wo man sagt, man kann jetzt nur die Berufung finden, wenn es mal richtig kracht. So.
Ich glaub, ist aber bei vielen so, gell?
Glaubst du, dass es auch Leute gibt, die sagen so, die haben diese Verbundenheit seit der Kindheit noch nie richtig verloren und die bleiben in diesem universellen Flow und die kommen da gar nicht in so eine Art Hamsterrad rein? Glaubst du, dass die Leute auch gibt?
Bestimmt. Also es ist schwierig, es ist tatsächlich schwierig. Ich sag mal so, ganz diplomatisch, ich gönne es jedem, der von sich aus diesen Flow hat, der immer drin bleibt. Ich gönne es jedem, der auch von sich aus entdeckt und hinterfragt. Aber die Praxiserfahrung zeigt mir, dass es einfach Unzufriedenheit ist, die Menschen aufweckt. Also 99,9% aller Menschen, die für ein Coaching auf mich zukommen, die kommen nicht zu mir, um zu sagen, du Michael, mir geht's so gut, ich bin so glücklich. Die kommen zu mir, weil die sagen, du, ich bin aufgewacht und habe gemerkt, ich will was verändern oder es gab einen Schicksalsschlag, ich fühle mich nicht mehr gut. Deswegen bin ich auch gar nicht mehr so negativ der Unzufriedenheit gegenüber, weil ich weiß, dass sie ein Motor sein kann. Sie kann uns aufwecken. Also ja. Würden wir den Sonnenschein noch zu schätzen wissen, wenn es niemals regnen würde? Ja? Und würden wir wirklich glücklich sein wollen, wenn wir nicht wüssten, wie es sich anfühlt, sich komplett verkehrt im Leben zu fühlen?
Ja, so ist es. Da sind wir wieder bei der Polarität. Ja. Man muss ja das eine mal fühlen können, damit man das andere überhaupt fähig ist zu fühlen. Ja, das stimmt. Du hast recht.
Du hast vorher gesagt, dass in den letzten 1,5 Jahren oder 1/2 Jahr so viele Menschen wie noch nie zu dir gekommen sind. Hat es denen jetzt, was da so passiert ist, so einen Schub gegeben? Oder wie erklärst du dir das, dass da jetzt so viele kommen momentan?
Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Erstmal natürlich, dass ich auch einfach in diesem Berufszweig wachse. Das heißt, viele kommen über Empfehlungen oder weil sie meine Bücher gelesen haben. Das heißt, wenn sich mehr Bücher verkaufen und ich mehr Menschen erfolgreich gecoacht habe, wird auch das Netzwerk größer. Aber auf der anderen Seite höre ich auch ganz oft von Leuten, dass die Pandemie sie zum Umdenken gebracht hat. Mhm. Also das ist dann dieser Schritt, dieses, okay, ich bin jetzt mehr zu Hause, ich habe jetzt mehr Zeit zum Nachdenken, was mache ich jetzt? Und dann nimmt man einfach mal ein Buch zur Hand. Und so sind viele Menschen eben in Kontakt mit mir und meiner Arbeit gekommen, weil sie da sich einfach mal mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben und ja, haben dann den nächsten Schritt gewagt. Also da kamen so diese zwei Faktoren zusammen, harte Zeiten und natürlich das Wachstum meines Geschäfts.
Es macht ja aber auch Hoffnung, gell? Wenn ich das höre, dass man sich denkt, okay, es tut sich jetzt wirklich was. Ja. Oder manchmal wünscht man natürlich, es könnte noch schneller gehen. Im Vorgespräch haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Trotzdem haben wir noch manchmal das Gefühl, dass sich die Leute leider noch ein bisschen bekriegen, immer noch, anstatt sich vielleicht auf wesentlichere Dinge zu konzentrieren. Aber trotzdem, was denkst du, sind wir auf einem guten Weg gesellschaftlich gesehen?
Ja, absolut. Also ich möchte das nicht im Gesamten bewerten, sondern quasi für den Einzelnen. Ich glaube, insgesamt machen wir uns nichts vor, sind die Zeiten gerade sehr schwierig. Das sind einfach große Herausforderungen. Aber wenn ich mir ansehe, dass so viel mehr Menschen sich mit all diesen Themen beschäftigen, sei es Persönlichkeitsentwicklung, Berufung, Politisches, Soziales, man ist einfach viel mehr involviert. Ich glaube, damals war es einfach so eine Stimmung, so ja, die Politiker, die machen schon, die Wirtschaft, die läuft schon, ich gehe zur Arbeit und folge hier meinem Traum, Haus mit Auffahrt und 2 Autos. Heute denken die Menschen viel mehr über das nach, was sie tun, was als nächstes kommt. Ich sehe das auch bei den jüngeren Menschen und finde es wirklich klasse, dass da so ein hohes Engagement ist für eine Zukunft, dass man sich heute die Frage stellt, welche Zukunft bleibt für uns? Das heißt, diese Eigenverantwortung und das Bewusstsein für die eigene Rolle in diesem Gesamtgefüge ist meiner Meinung nach heute so viel höher als noch vor 15 oder 20 Jahren.
Also das stimmt wirklich, vor allem wenn jetzt, weil du das mit den Jüngeren angesprochen hast, wir haben Freunde, die sind Anfang 20 und ich bin erstaunt zum Teil, wie die schon ticken. Also also wie weit die schon hinterfragen, wo ich mir denke, dass ich mit Anfang 20 schon hinterfragt habe, aber teilweise noch nicht so in die Tiefe, wie die das machen, so als wäre es so eine Selbstverständlichkeit.
Mhm. Ja.
Das ist schon
da geht es auch darum, dass die so dieses, diesen Sicherheitsgedanken gar nicht haben.
Stimmt, wirklich.
Also, die kommen, wir haben so das Gefühl, die kommen auf die Welt, so bleiben wir irgendwie verbunden, ja. Kommen nie so richtig gedanklich in diese Hamsterradsfelder rein, sagen wir mal so. Und die haben diesen Sicherheitsgedanken gar nicht, die wollen gar nichts aufbauen. Sie fühlen sich wahrscheinlich eher innerlich schon frei oder sicher. Und ich glaube, das ist vielleicht so diese neue Bewegung auch, was kommt, oder die neue Generation, die jetzt kommt. Mhm. Die haben ganz andere Wertvorstellungen. Ich glaube, die Älteren jetzt, ältere Generation, nennen wir es mal so, die sind ja noch sehr geprägt mit dem Ganzen. Die haben dieses Wirtschaftsaufbau, die Kriegsgeneration. Die haben ja dieses aufbauende Prinzip noch im Kopf und klar, dann hat man natürlich ein bisschen Angst, Sicherheiten zu verlieren. Und die neue Bewegung, die neue Generation ist da eher noch, die haben das nicht mehr so. Ja.
Bin ich 100% bei dir. Dieses Stichwort Wertvorstellung, das du gerade genannt hast, das ist es absolut. Mhm. Ist ein lustiger Zufall. Ich habe gestern Abend erst einen Blogartikel fertig geschrieben. Den habe ich genannt, der Traum ist ausgeträumt. Und da habe ich darüber geschrieben, dass jüngere Leute gar nicht mehr diesen Traum verfolgen, dieses ich will ein Haus und zwei Autos auf der Auffahrt und dann habe ich das Gefühl, irgendwo im Leben sicher und fertig zu sein, sondern es gibt jetzt andere Prioritäten für das Leben. Ja, der Traum, wie wir ihn kennen seit Konrad Adenauer, ja, der hat sich verändert. Und das ist natürlich irgendwo traurig, weil Veränderungen immer auch eine gewisse Wehmut mit sich bringen, aber ich finde es super, um ehrlich zu sein. Ich finde es super, wenn Menschen auf den Trichter kommen, dass es mehr gibt, als sich irgendwo ein Grundstück zu kaufen, wo man den Rest seines Lebens verbringen kann, sondern dass vielleicht die ganze Welt das Zuhause sein kann und dass eine persönliche Entwicklung deutlich mehr ausmacht als ein Bankkonto.
Ja.
Ich finde diese Entwicklung genial.
Ja, ich finde es eigentlich auch genial. Also ich bin da wirklich immer wieder erstaunt. Die erzählen uns natürlich auch, also die Freunde in der Generation, wie sehr sie sich auch durch das Schulsystem gequält haben. Ne? Also das ist für die überhaupt nicht mehr passend. War es für mich schon nimmer, aber ich habe das Gefühl, für die ist es noch weniger passend. Mhm. Die fragen wirklich schon nach ganz anderen Themen.
Das glaube ich. Also ich bin da mal übel in die Kritik geraten, weil ich in einem meiner Bücher mich kritisch gegenüber dem Schulsystem geäußert habe, was ich tatsächlich nicht böse gemeint habe, aber tatsächlich unser Schulsystem ist ziemlich militärisch, beruht ja auch auf einem militärischen Ursprung. Die Kinder sitzen, bewegen sich nicht, fördern nicht ihren Bewegungsdrang, dürfen nicht alleine sprechen, ungefragt, nur wenn sie gefragt werden oder sollen. Und lernen eben nicht, sie selbst zu sein, lernen nicht, sich zu entfalten, sondern lernen, konform zu werden für ein Wirtschaftssystem, lernen, eine Rolle zu erfüllen. Und das als den Traum zu verkaufen, ja, das ist der Traum, dass du irgendwann mal in irgendeine Schublade passen wirst, die am ehesten zu deinen Fähigkeiten passt. Ich meine, natürlich, ich verstehe, dass das System irgendwie funktionieren muss. Aber auf der anderen Seite ist es nicht gerade sehr, sehr entwicklungsfreundlich gegenüber, vor allem gegenüber Freigeistern oder Menschen, die einfach mehr sehen als den Wunsch, wirtschaftlich stabil zu sein.
Ich glaube, man sollte ihnen schon zuhören, gell? Also die stecken ja drinnen und die das kritisieren, die sind ja nicht mehr in diesem Schulsystem und ist schon fair, denen einfach, also dieser jüngeren Generation, die Bedürfnisse auch anzuhören. Mhm. Auch letztes Wochenende hatten wir ein Gespräch mit einer 15-Jährigen, die auch schon total hinterfragend war oder ist, die gerade am Gymnasium ist und die das alles schon checken und kennen, was da schief läuft. Ja, also wäre schade, wenn wir auf die nicht hören, oder?
Richtig. Absolut. Das sind vertane Chancen, wenn wir da nicht auf die ganze Initiative und die Vorschläge hören, die da kommen von einer Generation, die gerade mittendrin steckt.
Ja, ja. Weil da müssten wir vielleicht gar nicht mehr danach alles noch grabbiegen oder wieder alles mit Coachings und so, weil man ja da schon ansetzen könnte.
Ja, also kritisch äußern gegenüber Schulsystemen. Ich glaube, wir sind mittlerweile so in einer Zeit jetzt auch, wo man da gar nicht mehr so an, also wo man gar nicht mehr irgendwie negative Kommentare bekommen würden, weil die Zeit ist jetzt wirklich dazu da, dass man gewisse Sachen hinterfragt. Und das Bildungssystem muss auf jeden Fall irgendwie, da muss sich was ändern. Ich glaube, also soweit sind wir schon, das kann man öffentlich einmal so sagen jetzt.
Also unsere Community ist da sehr offen dafür, ja.
Okay, das ist schön zu wissen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Es gibt ja auch schon Bewegungen, auf jeden Fall auch. Es gibt schon alternative Schulsysteme, die halt irgendwo aufgebaut werden.
Oder wo schon überlegt wird und so, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Meine Frage noch, ich denke, ich habe dich das damals schon mal gefragt, aber und das jetzt nochmal oder für die Zuschauer auch, wie begleitest du denn die Menschen, wenn die zu dir kommen? Es ist immer noch die Frage, dass die Leute sagen, wie finde ich jetzt raus, was ich will? Und ja, ich glaube, das können wir immer wieder erwähnen.
Es passt gerade sehr gut zu dem Thema Schulsystem, weil mein Ansatz, und auf diesen Ansatz bin ich sehr stolz, ich habe nicht diesen fertigen Lehrplan. Weil wenn ich einen Lehrplan oder ein System oder eine Methode hätte, dann würde ich es ja so machen. Ein Klient kommt zu mir, und ich frage mich, wie kann ich ihn jetzt in meinen Lehrplan quetschen, welche dieser Inhalte passen zu ihm.
Genau, stimmt.
Und ich mache das genau andersherum. Ich lasse diese Person auf mich zukommen, lerne sie erst einmal kennen. Es gibt also erstmal ein Kennenlernen. Ich nenne das die Bestandsaufnahme. Und dann schaue ich erstens, habe ich überhaupt die Expertise, um dieser Person zu helfen? Ich bin da auch ganz transparent. Dann sage ich manchmal, du, diesen Themenbereich würde ich nicht anrühren. Das ist einfach nicht mein Bereich. Oder ja, volle Möhre, da gehen wir hin. Ja, das ist genau das Ding. Und dann schaue ich, welcher Teil meiner Erfahrung, welcher Teil meines Lehrplans passt auf diese Person. Und für viele ist das so angenehm, weil ich glaube, in einem guten Coaching, da geht es nicht darum, dass ich Wissen habe und versuche, dem anderen zu sagen, was er jetzt tun soll, sondern ich reflektiere. Mein Job ist es ein, ich nenne das den multidimensionalen Spiegel, der ich sein möchte. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ein guter Freund euch um einen Rat fragt, dann habt ihr immer einen guten Rat, ja, weil ihr einfach objektiv seid. Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, wenn man das Labyrinth von oben sieht. Das ist die Macht der Objektivität. Und ich möchte genau das für meine Klienten sein. Es geht nicht um meine Meinung. Es geht darum, dass ich ihnen verschiedene Perspektiven aufzeige, sodass sie sich objektiv betrachten können. Und dann, so als würde man einem guten Freund oder einer guten Freundin einen Rat geben, können sie sich selber dann denken, was sollte ich eigentlich tun, nun, da ich mich objektiv sehe. Und das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Also ich sage da immer ganz bescheiden, du, es ist alles deine Arbeit, alles dein Verdienst, ich habe damit nichts zu tun. Aber natürlich bin ich im Laufe der Jahre besser darin geworden, diesen Spiegel aufzubauen. Und es ist unglaublich. Also ich finde das immer wieder so schön. Das ist so erfüllend, wenn dann jemand sagt, du, ich war schon bei zig Therapien und da bin ich nicht weitergekommen.
Super.
Und dann lernt die Person, sich selbst zu helfen, weil diese Selbsthilfe ist das beste Mittel.
Ich denke nämlich auch, dass das so, dass das der richtige Weg ist. Also du gehst auf die Einzelnen wirklich individuell ein, spürst dich auch rein und du hast auch viel Erfahrung mit zwischenmenschlichen Kontakten. Und ich glaube, so diesen Spiegel aufzuzeigen, ist auf jeden Fall die bessere Möglichkeit, weil es gibt ja sehr, sehr viele Infos ja eh schon im Internet, sagen wir mal so. Es gibt, wie wir auch im Vorgespräch gesagt haben, es gibt YouTube-Kanäle, Social-Media-Kanäle, wo man wirklich sieht, wo Leute wirklich das ganze Persönlichkeitswissen sowieso nach außen geben und halt gewisse Vorträge machen. Das ist eher so ja, klassisch Schulsystem oder klassisch Vortrag. Und bei dir ist es halt sehr individuell und das hebt natürlich, also die Leute, ich denke, die Leute, die brauchen das auf jeden Fall. Ja.
Das denke und hoffe ich auch. Und vor allem diese Individualität, die fehlt mir auch, um ehrlich zu sein, in der gesamten Coaching-Szene und in der ganzen Selbstständigkeitsszene. Vor ein paar Wochen war ich bei einem Seminar und da hat man mir vorgeworfen, ich würde dieses Modell nicht kennen oder jenes Modell nicht anwenden oder ich würde nicht nach X und Y arbeiten. Da habe ich gesagt, Leute, das hat einen einfachen Grund. Es gibt nur einen Michael Leister. Deswegen arbeite ich auf meine Art und Weise. Würde ich nach Modell XY arbeiten, wäre ich austauschbar. Dann könnte jeder, der das auch gelernt hat, jetzt meinen Platz einnehmen.
Ja.
Und wie du gerade gesagt hast, Andi, du kannst im Internet so viel lesen, so viel Informationen zu dir nehmen. Wenn es wirklich nur um Informationsaustausch ginge, bräuchtest du keinen Berater, keinen Coach, keinen Trainer, keinen Therapeuten.
Ja. Ja.
Wir brauchen Persönlichkeit und wir brauchen es, dass man individuell auf jemanden eingeht und ihn versteht.
Ja.
Und es wäre einfach schön, mehr davon zu sehen, wenn der Fokus mehr darauf ginge. Vor allem bei Menschen, die ihre Berufung suchen, dass sie sich wirklich darauf konzentrieren, ihre Stärken glänzen zu lassen, die Persönlichkeit, und nicht versuchen zu lernen, wie man es richtig macht.
Absolut. Und wenn du jetzt dann mit den Menschen, sagen wir mal, herausgefiltert hast oder sie eigentlich selbst, indem dass du ihnen mal zuhörst, Raum gibst, den Spiegel vorhältst, dann geht es aber doch auch immer um die Umsetzung ganz stark. Weil, also wir bemerken auch, dass da dann immer wieder nochmal viele scheitern, dann wirklich in die Umsetzung zu gehen. Wie hilfst du denen da, dass sie dann vielleicht diesen Schritt auch gehen, weil da poppen wir dann da erst noch, also da kommt ja die nächste Zwiebelschicht mit Ängsten, sagen wir mal so.
Absolut. Ich arbeite da einfach viel mit Schmerz auch wieder und vor allem auch viel mit den richtigen Gründen. Ich glaube an die Macht des Grundes und das klingt ziemlich dämlich. Viele nennen das auch das Warum, ja, dieses Know Your Why. Aber ein Grund ist tatsächlich das, was alles verändern kann. Ich würde euch gerne ein simples Beispiel geben. Neulich ging meine Schwägerin zu meinem Bruder und hat gesagt, wir brauchen ein neues Auto. Und hat der gesagt, hör mal, bist du verrückt? Ja, wir leben in der Stadt, ein größeres Auto ist teuer, ja, und wir haben gar nicht den Platz dafür, nicht den Parkplatz, machen wir nicht. Und hat sie nur einen Satz gesagt, ich bin schwanger. Und dann ist er aufgesprungen und hat gesagt, ach du, wir brauchen ein neues Auto. So, das heißt, unsere Wahrnehmung kann sich komplett verändern, wenn wir nur den einen Grund dazu haben. So, und viele Menschen, wie du richtig gesagt hast, viele Menschen erkennen, dass sie etwas verändern müssen, aber kommen nicht in die Umsetzung. Und das liegt vielleicht daran, dass sie nicht die richtige Vision und nicht den richtigen Grund haben, etwas zu verändern. Weil sie vielleicht nicht erkennen, wie sehr sie sich langfristig schaden oder was sie alles Wunderbares tun könnten, wenn diese Veränderung eintreten würde. Und ich glaube, sobald die Vision da klar ist, was könnte für mich passieren? Wie könnte sich das lohnen? Warum sollte ich das verändern? Dann entsteht automatisch auch der Großteil der Motivation dahinter.
Ja, also danke, das war ein cooles Beispiel dafür, dass also das die Sichtweise dann komplett ändert. Und man kann ja auch zum Beispiel so Zukunftsvisionen machen, oder? Dass man sagt, so, wie fühlt sich das an in 5 Jahren, wenn du deinen alten Job weitermachst? Oder wie fühlt sich's an mit der Vision, die man gerade erarbeitet hat?
Ganz genau. Und da sind wir auch wieder beim Schmerz. Denn wenn du dir vorstellst, wenn du wirklich reingehst in diese Vorstellung, wie es in 5 Jahren sein könnte, wenn du rein gar nichts verändert hast, was dir jetzt schon wehtut, das ist echter Schmerz. Und da haben wir es auch wieder. Der Schmerz führt zu Wertschätzung und gibt uns einen guten Grund, etwas zu verändern.
Ja, da wären wir wieder dabei. Ja, noch sind wir Menschen. Ja, aber das ist ja, man kann es ja eben positiv sehen, weil in dem Fall hilft da uns der Schmerz, dass wir
absolut
in die richtige Richtung kommen. Ne?
Und oft ist es danach wirklich so, dass wir schon eine gewisse Vision haben. Wir wissen es, okay, das zieht uns an oder wir möchten dort unbedingt sein. Und dann geht man da auch irgendwie hin und dann ist dieses Endziel, ich meine, es soll ja kein Ziel sein, es soll eher Vision bleiben oder Gefühl bleiben, aber wenn man das dann erreicht hat, dann weiß man, okay, ich habe das vor ein paar Jahren mal so gefühlt, aber es ist jetzt doch anders, aber das Gefühl ist gleich. Hast du da mal Erfahrung gemacht?
Absolut. Und deswegen glaube ich auch, dass Ziele sich permanent ändern sollten und ich hoffe niemals, meine Ziele alle zu erreichen, weil dann wäre ich, glaube ich, ziemlich traurig. Den Berg zu erklimmen macht deutlich mehr Spaß, als auf dem Berg zu bleiben. Ja, es ist schön, die Aussicht da oben zu genießen, aber das macht faul, das macht zu bequem. Und wir Menschen verändern uns so sehr. Wir haben eben im Vorgespräch erst darüber gesprochen, wie es vor 2 Jahren noch bei euch war, wie viel sich getan hat seitdem. Absolut. Wie könntet ihr heute an denselben Zielen festhalten wie vor 2 Jahren? Ihr habt euch so sehr verändert, es hat sich so viel entwickelt bei euch, ihr habt so etwas Großartiges aufgebaut. Und ich glaube, da war Gandhi eigentlich ein ganz guter Vorreiter. Gandhi hat gesagt, dass wir doch auch konsequent sein können, indem wir uns konsequent weiterentwickeln, inklusive unserer Meinung und Ziele. Und ich bin da auch absolut dabei. Also Ziele sollten sich verändern, weil wir uns verändern. Und ein Ziel zu erreichen, fühlt sich nicht immer so an, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das ist nichts Schlimmes. Das heißt nur, dass wir uns weiterentwickelt haben.
Bei mir war nur dieses Gefühl, damals, ich habe es eh schon ein, zwei Mal, glaube ich, im Kongress jetzt erzählt, aber bin halt vor 3 Jahren bin ich so, wollte mich die, also da habe ich noch in einem Geschäftsreisebüro gearbeitet und da wollte mich die Konkurrenz irgendwie abwerben. Und dann habe ich dort schon gesagt, gibt's mein Laptop, weil ich würde da gern irgendwie vielleicht sogar ortsunabhängig irgendwie arbeiten, weil das ist ja möglich in diesem Bereich. Man kann ja E-Mails schreiben, man kann das Headset ja mit dem Laptop verbinden. Und da habe ich schon dieses Gefühl gehabt, so war das, möchte ich gerne so mal machen, so in Zukunft, so. Ja. Und jetzt, 2 oder 3 Jahre später, habe ich das jetzt so, aber halt in einer ganz anderen Form. Also das ist einfach, ich mache selbstständig, muss nicht mehr dazu erzählen, aber es ist total spannend. Man hat so dieses Grundgefühl und es fühlt sich gut an. Man zieht es dann auch irgendwie an. Also das Gesetz der Anziehung funktioniert ja. Und dann ist es da, aber es ist trotzdem ganz anders manifestiert
besser
worden.
Besser eigentlich, als man sich vorgestellt hat.
Genau. Und das ist ja auch das Schöne und das Überraschende daran. Stellt euch mal vor, wir könnten wirklich schon jetzt genau fühlen, wie es am Ziel ist. Warum müssten wir das Ziel dann überhaupt noch erreichen? Es ist ja schön, dass noch ein gewisser Überraschungsfaktor da auf uns wartet. Etwas, das viel besser ist, als wir uns jetzt erträumen könnten.
Und trotzdem ist es auch wichtig, wie du gesagt hast, wenn ich ein Ziel erreicht habe und es ist dann nicht so schön oder nicht so gut, wie man es sich gedacht hat, dass es dann auch nicht so tragisch ist oder nicht so schlimm ist.
Nein, wenn man unflexibel ist, ist das wirklich ein Drama. Das erlebe ich vor allem viel bei Coaching-Klienten, die sehr erfolgreich im Geschäft sind. Die haben einfach immer gedacht, okay, ich will diese Karriere, ich will das erfolgreich sein. Und ich habe das ehrlich gesagt selbst gehabt. Mein größter Augenöffner war der Porsche. Ich bin selbst in armen Verhältnissen aufgewachsen und weil einfach nie viel Geld da war, dachte ich, Geld und Luxus würde viel glücklicher machen. Und als ich dann nach dem guten Lauf meines ersten Unternehmens erstmals Geld hatte, da habe ich gemerkt, im Porsche zu sitzen und zu weinen, fühlt sich genauso dämlich an, genauso unglücklich wie vorher in meinem Twingo. Und habe dadurch dann aber auch, ja genau, richtig. Und dadurch habe ich aber auch gemerkt und gelernt, wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde und sagen würde, okay, das war's, ich habe ja dieses Ziel jetzt erreicht, dann wäre alles vorbei, dann hätte ich, keine Ahnung, mit 26 in Rente gehen können. Aber nein, man braucht neue Ziele, neue Herausforderungen. Man muss akzeptieren, dass man sich ändert und dass man sich weiterentwickelt. Mhm. Und man kann sich darüber freuen, weil Veränderung ist Leben. Das sehen wir jeden Tag überall. Und das geht an uns nicht vorbei.
Und trotzdem war es wichtig, dass du diese Porsche-Erfahrung gemacht hast, weil dann hast du es nämlich gewusst. Sonst hättest du es immer noch gedacht, dass es doch so ist. Also wir brauchen diese Erfahrung.
Absolut. Egal, wie negativ sie auch manchmal sein mögen, wir brauchen Erfahrung.
Ja, genau. Nur so können wir nämlich überhaupt erkennen. Ja, auch, wer wir denn wirklich sind. Also je mehr man Erfahrungen macht mit dem, was man nicht ist, umso mehr kann man ja auch erfahren, wer man wirklich ist, finde ich.
Ja, richtig. Das denke ich auch.
Es ist nur die Frage, wer sind wir wirklich, gell? Ich meine, das geht jetzt natürlich sehr, sehr tief, aber wir sind alle auf unserem Weg, gell?
Um ehrlich zu sein, würde ich mir niemals eine endgültige Antwort auf diese Frage geben wollen. Weil ich möchte den Spielraum haben, noch mehr an mir zu entdecken, mich noch weiterzuentwickeln. Ich hatte das letzte Woche Samstag, war jemand in meinem Studio in Aachen zum Coaching und ich habe ihm die Frage gestellt, wer bist du eigentlich? Er hat gesagt, wow, gute Frage. Ja. Geh du mal mit gutem Beispiel voran, wer bist du eigentlich? Das ist auch für mich eine gute Frage. Ja? Diese Frage hilft uns, uns näher zu kommen, aber stell dir mal vor, wir könnten jetzt schon eine endgültige Antwort geben. Damit würden wir uns jeglichen Weg zur Veränderung oder Entwicklung versperren.
Ja, das stimmt.
Dann wäre der Weg einfach zu. Und dieses Entdecken ist ja das, was das alles so spannend und interessant macht, diese Wandelbarkeit.
Da sind wir auch wieder so, da können wir von Kindern ja auch lernen. Die sind ja auch, die kommen auf die Welt, wenn sie krabbeln können oder die ersten Schritte machen können, die gehen durch die ganze, also die schauen, checken mal alles ab und sind einfach neugierig und ja, verbringen da wirklich teilweise Stunden mit irgendwas Banalen, wo wir sagen, komm, leg's einfach weg. Aber das ist diese Begeisterungsfähigkeit, die wollen einfach ausprobieren. Und ich glaube, es hat sich da im Erwachsenenalter, sollte das nicht anders sein. Also man soll immer diese unbekannten Forschungsfelder erkunden, damit man sich auch weiterentwickeln kann. Also wir machen dieselbe Erfahrung, ja, genauso wie es du gemacht hast.
Absolut. Ich meine, ich mag da gar nicht zu tief reingehen, weil da kommt meiner Meinung nach so viel zusammen. Aber der eine Aspekt ist mir sehr, sehr wichtig. Ich möchte da nicht zu streng sein mit den meisten Leuten, weil wir führen ja auch wirklich einen Alltag, in dem wir es uns oft nicht erlauben können, zu viel zu entdecken oder zu viel zu verändern. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass ich nicht zu streng sein möchte mit all den Menschen, die diesen Drang zum Entdecken verlieren, weil wir oft in unserem Alltag in diese steife Position kommen, in diese Schublade geraten, in der wir funktionieren müssen. Wir können es uns oft gar nicht erlauben, großen Entdeckergeist oder Erfindergeist zu haben, weil wir unseren Job machen müssen, Verantwortungen nachkommen müssen und so weiter. Und viele haben Angst davor, irgendetwas zu verändern, weil sie nicht an diesem Konstrukt rütteln wollen und sagen, ich behalte lieber das, was ich habe, anstatt alles zu riskieren, indem ich zu offen, zu neugierig werde.
Ja, und das geht ja schon los. Also so erinnere ich mich daran, dass du dich nach der Schulzeit schon entscheiden musst sofort, und also was du dann machen möchtest. Und man sollte, das ist für mich jetzt aber eher altes Konstrukt, man sollte ja dann möglichst lange bei einem bleiben. Man sollte nicht verschiedene Sachen machen. Das hat mich damals sehr gestresst. Das hat überhaupt nicht meinem Naturell entsprochen.
Ja. Absolut. Ich finde das auch, alles wird ja da in die Richtung suggeriert, ja. Das heißt, nach der Schule beginnt der Ernst des Lebens. Mhm. Und in Lebensläufen wird das nicht gerne gesehen, wenn du mehr als einen Job hattest. Und man soll treu und loyal sein. Ah, das ist wirklich ja, sehr festgefahren.
Mhm. Wobei, so bei meinem letzten Vorstellungsgespräch, da hat dann der Abteilungsleiter schon gesagt, er hat meinen Lebenslauf cool gefunden, weil er so bunt war. Also das vielleicht ist, cool. ist er, ich denke mal, auch da gibt es wahrscheinlich auch in die Unternehmen schon Bewegungen, wo man sagt, hey, die mögen so diese offenen Leute auch schon integrieren, so, weil es einfach dynamisch bleiben soll, das Unternehmen. Kann man mir vorstellen zumindest, ja.
Absolut. Aber ich bin ehrlich gesagt selber so ein Chef. Also wenn ich Mitarbeiter einstelle, dann, also bei mir werden keine Zeugnisse angeguckt, weil ich denke, wenn jemand den Beruf erlernt hat, den er bei uns erfüllen soll, dann wird er den schon erlernt haben. Mhm. Was bringt es mir, einen Einserkandidaten zu haben, der nicht ins Team passt, sozial inkompetent ist, sich nicht durchsetzen kann und unglücklich wird an diesem Arbeitsplatz? Das heißt, ich habe lieber jemanden, der viele Erfahrungen gesammelt hat, der lebenslustig ist, sozial kompetent. Und den Job und die Spezifikationen bei uns bringen wir ihm schon bei. Aber das kriegen wir hin.
Ja, absolut.
Ganz sicher.
Mhm. Wir sind eigentlich da auch relativ zuversichtlich, dass da viel Bewegung kommt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch zwei, die wir jetzt begleiten, die einen Kongress aufbauen. Das sind zwei Unternehmer. Und es ist richtig toll zu beobachten, wie die diesen neuen Geist leben. Und auch uns um Rat fragen, ja. Also die seit Jahren eigentlich große Unternehmen geleitet haben und die jetzt plötzlich uns fragen, wie macht ihr das?
Mhm.
Ja. Es ist echt schön eigentlich, gell? Die sind so offen dafür auch.
Mhm. Ja, die können das beobachten bei uns, dass wir halt so diese Unternehmer der neuen Zeit sind, wo es einfach um ganz andere Sachen geht. Da geht es nicht mehr um Umsatz, um Absatzdruck. Da geht es mehr um Menschlichkeit, mehr um diese Sogwirkung. Wie es auch du im Vorstellungsgespräch gesagt hast, oder bei der Einleitung gesagt hast, du coachst halt Leute, du hast Erfolg mit denen und die reden das natürlich, die empfehlen das natürlich weiter und es kommen immer mehr auf dich zu. Das ist diese Sogwirkung, dieses, man bietet diesen Mehrwert und dann kommt es zurück irgendeiner Form.
Ja. Und das, worüber ihr sprecht, dieses neue Unternehmertum, das sehe ich auch absolut kommen. Also ich coache in letzter Zeit auch öfter in Unternehmen Führungskräfte. Und da sieht man das, diese uralten Strukturen, diese teilweise schon Geschäftsführer, die lange im Geschäft sind, die sehen, dass es einen Umbruch gibt. Und die sagen, wir müssen hier modernisieren, wir müssen hier verjüngen, eine neue Unternehmenskultur etablieren, anders an die Menschen und Mitarbeiter herangehen. Das ist gerade überall. Ich glaube, das ist einfach im Zeitgeist jetzt mit drin.
Absolut. Und auch so, also diese Unternehmer haben uns auch gefragt, sagt uns mal bitte eure Marketingstrategien, weil dieses Denken ist halt noch drinnen, ist eh klar. Ja. Und dann sagen wir immer so, es gibt keine Marketingstrategie. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, ja, die machen wir, weil es muss ja irgendwie noch draußen kommen. Mhm. Wenn es überhaupt eine Strategie gibt, dann, dass wir wirklich ehrlich und authentisch sind, weil die Menschen spüren das immer mehr, wenn du nicht ehrlich bist.
Mhm. Ja, absolut. Mhm. Es wird immer wichtiger.
Ja, also das kommt ja auch gar nicht mehr an, also zumindest bei uns. Also ich würde das merken und wenn da jemand überhaupt voll unauthentisch handelt, dann ist so jemand wie ich, ist dann weg relativ schnell, weil... Ja, genau.
Also ich habe neulich in einem Blogartikel geschrieben, unperfekt sei das neue cool. Mhm. Und die Resonanz auf diesen Artikel, ich habe ungelogen, also es waren 30, 40 Kommentare unter dem Blogartikel und dann habe ich nochmal 20, 30 E-Mails danach bekommen, weil Leute sich so gefreut haben, gesagt haben, endlich mal jemand, der den Mut hat, das auszusprechen, ja, dass man einfach mal authentisch sein kann und nicht versuchen muss, diesem perfekten Bild zu folgen. Ich glaube, viele sehnen sich auch danach. Mhm. Es wird gesellschaftsfähig.
Sie sehnen sich danach, weil einfach der Druck wegfällt.
Mhm.
Ja. Also für viele ist es, glaube ich, immer noch ein Traum, so was, ich darf wirklich so sein, wie ich bin. Ist eigentlich schon krass, gell? Ich sollte so normal sein.
Ja, und es raubt auch Energie. Also ich glaube, das ist eine Art von innerer Widerstand, den man selber aufbaut, wenn man nicht authentisch ist. Und das zieht einen irgendwie runter und ja, also das ist nicht positiv, es bringt einfach nichts. Ja, also
und das ist aber auch das Verrückte. Wie ihr es gerade sagt, es ist verrückt, für wie viele Menschen das ein Wunsch ist, so sein zu können, wie man ist. Mhm. Ja? Ich meine, ich schaue mich mal gerade an, ja. Ich sehe nicht aus wie ein erfolgreicher Unternehmer oder Geschäftsführer, Buchautor oder sonstiges, ja. Ich habe ein Interview mit euch, ich war eben schwimmen, ich sitze hier im Pulli. Ich möchte nicht darüber bewertet werden, wie ich aussehe. Ich möchte über die Qualität, die ich bringe, bewertet werden. Und so kommt es manchmal, wenn ich beim Geschäftsessen sitze, dann sitze ich da einfach im Pulli und in der gemütlichen Hose, während alle sich in dem Anzug klemmen und an die Krawatte sitzen und wissen nicht, wie sie die Pizza essen sollen, weil alles nichts tropfen darf, ja. Und wenn ich anfange zu essen, ja, dann brauche ich 3 Servietten, weil wenn es nicht in den Haaren klebt, habe ich nicht richtig gegessen. So. Und manche sind dann total empört und manche lieben das und sagen, Mann, wie der Kerl wäre ich gern, der genießt einfach.
Ja.
Und warum nicht einfach genießen? Meine Güte.
Ist ein guter Punkt. Gut, dass wir das nochmal ansprechen. Auch das kann man mit Berufung nochmal auch verbinden, weil einfach das einhergeht auf jeden Fall. Und kann man nur empfehlen, also kann man wirklich nur empfehlen. Also einfach, vielleicht so als Tipp, probiert es einfach einmal so. Wenn man wirklich immer so sagt, wenn es den Impuls habt, so ich möchte jetzt gerne mal einfach in gewissen Situationen einmal anders und authentisch jetzt reagieren, einfach mal machen und probieren oder einfach mal fühlen, wie sich das anfühlt. Und dann kommt man eh drauf, so okay, ist stimmig, ist nicht stimmig, dann kann man es ja wieder irgendwie auf einen anderen Weg machen. Aber ich gehe davon aus, wenn die Leute das alle probieren, einfach wirklich 100% authentisch zu sein, ich glaube, das ist eine wahre Bereicherung.
Das ist auch nämlich für andere eine Bereicherung, weil die dann sich auch plötzlich trauen.
Natürlich, weil es Mut macht und weil es der einzige echte Mehrwert ist, die Persönlichkeit reinzubringen.
Das ist auch das, was wir vorher gesagt haben, wo wir gestern mit unserem ersten Live-Webinar, wo wir einfach, also Anne und ich einfach beschlossen haben, dann nur authentisch und ehrlich zu sein und dann eben nimmt es keine Energie in dem Moment. Da fließt es halt einfach.
Ganz genau, dann genießt man einfach.
Genau.
Ja, und es wäre auch, wenn jemand irgendwie sich selbstständig machen möchte, auch da sollte man diese Komponente immer halt mit berücksichtigen, weil auch da kann man so viel Druck erzeugen, so weil da sind mehrere Leute involviert, ob jetzt Kunden, Mitarbeiter, je nachdem, oder Partner, da ist es auch erforderlich eigentlich, dass man immer im Flow bleibt, ja, und authentisch bleibt, weil das spüren alle, also das spüren alle Mitwirkende und da kann man auch gleich einleiten. Ja,
ja, das denke ich auch.
Ja, lieber Michael, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch mit dir. Hat uns wirklich wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, da ist einiges wieder dabei für unsere Zuschauer. Möchtest du abschließend noch irgendwas Wichtiges loswerden?
Sehr gerne. Ich würde gerne noch direkt was an die Zuschauer sagen, denn wenn ich das ja richtig verstehe, ist ja ein Großteil unserer Zuschauer, das sind Personen, die gerade dabei sind, sich zu finden, ihre Berufung zu finden und sich etwas aufzubauen. Und ich würde einfach gerne jedem den Mut dazu geben, den Wert darauf zu legen, nicht alles richtig zu machen, nicht alles perfekt zu machen, sondern es mit Persönlichkeit zu machen. Als kleines Beispiel, man denkt immer so viel an die technischen Lösungen. Ist die Videoqualität gut? Wie sieht die Website dann aus? Ja? Aber was bringt es dir, das perfekte Video zu haben, die perfekte Videoqualität, wenn du schüchtern vor der Kamera sitzt und einfach nicht aus dir rauskommst und der Welt nicht deine Einzigartigkeit zeigt? Ich glaube einfach, wenn du einfach du bist und wenn du über das sprichst, was du am besten kannst und wo du die meisten Erfahrungen hast, dann könntest du das Video auch mit einer Kartoffel aufnehmen. Und es wäre trotzdem ein super Video. Es wäre besser als jede Sterneproduktion, wo nichts Wertvolles gesagt wird. Und deswegen, was immer du machen möchtest, mach es mit Herz, mach es mit Persönlichkeit und alles andere findest du heraus. Jeder hat irgendwo angefangen. Mein erstes Buch war eine kleine Broschüre im Self-Publishing. Hätte ich damals ein Team gehabt, hätte ich nichts damit anfangen können. Das kam alles. Also fang klein an. Fang mit dem an, was du jetzt hast. Fang mit dem an, was du jetzt bist. Und nicht mit, ach, ich muss aber erst das und das schaffen, bevor ich mich zeigen kann. Fang an, so wie du bist, und es wird richtig, richtig gut. Und der Rest, der kommt.
Vielen herzlichen Dank, das waren doch schöne Abschlussworte. Und ja, wir wünschen dir wirklich alles Gute. Und ja, hoffentlich sehen wir uns nochmal.
Sehr, sehr gerne, ich hoffe es auch.
Ja, danke schön.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne.
Alles klar, bis bald.
Bis bald.